Jetzt aber sind wir in der Predigtreihe «Einfach beten». Und ich bin begeistert und ich freue mich, ich bin ehrlich gesagt gespannt, dass wir ein Jahr 2021 mit diesem Thema anfangen. Wir werden mehrere Wochen uns mit diesem Thema Gebet auseinandersetzen. 4 Wochen sind geplant oder 5, vielleicht machen wir 6, vielleicht 7, vielleicht 8. Keine Ahnung. Ich liebe das, so ein bisschen spontan und sagen, hey komm, wenn es das braucht, dann machen wir weiter. Wir reden über Gebet. Einfach beten, einfach beten. Das Jahr 2020 ist alles andere als einfach gewesen, würde ich mal sagen. Es hat noch nie ein Jahr gegeben, das so mit viel Unsicherheiten zu tun hat und Ungewissheiten wie das Jahr 2020. Ich weiss nicht, wie oft du in diesem Jahr schon deine Pläne, die du dir vorgenommen hast, musst du über den Haufen werfen, einfach weil irgendwie eine neue Verordnung rauskommt und neue Zahlen veröffentlicht werden. Meine Frau und ich, meine Familie, wir haben am 24. wunderbar gefeiert als Familie mit Anhang und so weiter und sind ab dem Tag in Quarantäne gewesen. Und wir sind 7 oder 8 Tage in Quarantäne gewesen. Wir haben alle Pläne müssen über den Haufen werfen, alle Termine, die wir hatten, alles. Und das ist das Jahr, wo wir drin sind. Es ist ungewiss und es ist unsicher. Und ganz ehrlich, ich wünschte mir von Herzen, ich könnte heute hier anstehen und sagen, hey, das Jahr 2021 wird alles anders und es wird besser und es wird ab morgen anders. Aber unter dem Strich muss ich ehrlich sein, wenn ich zu euch schwätze, genau. Und man muss dazu sagen, wer weiß, was morgen ist, gell? Wer weiß, was nächste Woche ist? Wer weiß, was nächste Sonntag ist? Wer weiß, was in einem Monat, in 2 oder 3 Monaten ist? Und sehr wahrscheinlich zieht sich die Unsicherheit und die Ungewissheit und die Krise noch ein bisschen an. Ob Impfstoff hin oder her. Wir werden noch länger mit dem zu tun haben. Und ich finde es nicht gut, gell? Aber es hat etwas Gutes. Es hat etwas Gutes. Und mir ist ein Vers in den Sinn gekommen, etwas, was mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt ist, und ich möchte euch diesen Satz vorlesen. Es ist etwas, was Jesus gesagt hat in Johannes 15. Johannes 15, 1, Vers 1 bis 5. Sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock, berühmter Vers. Er redet von sich als Weinstock. Und mein Vater Gott ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringt. Er schneidet Raben zurück, die mit ihm verbunden sind, damit sie noch mehr Frucht bringen. Wer würde zustimmen, dass das Jahr ein Jahr ist vom Zurückschneiden? Ein Jahr, wo man Sachen nicht mehr machen kann, wie man sich das gewöhnt ist. Sachen, die noch nicht gehen. Man kann sich nicht mehr treffen wie gewohnt. Man kann nicht mehr singen wie gewohnt. Man kann keine Party mehr machen. Man kann sich nicht mehr so treffen, wie man das will. Das ganze Jahr hat mit Rücksichtnahme zu tun oder mit Massnahmen oder was auch immer zu tun. Es ist ein Jahr vom Zurückschnitt. Und jetzt sagt uns Jesus in dem Moment Folgendes, was wir sollen machen. Und ich liebe das. Er sagt, bleibt in mir. Während wir verbunden sind und zurückgeschnitten werden, sagt er uns, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Warum starten wir das Jahr mit einer Serie zum Thema Gebet? Warum starten wir mit einfach beten? Weil wir zurück zum Wesentlichen gehen. Das Jahr ist geprägt worden durch zurückgeschnitten werden. Durch Restriktionen. Sachen, die wir nicht mehr machen können. Und das tut weh und ist nicht angenehm und ist doof. Aber es zwingt uns oder es führt uns zurück zum Wesentlichen. Zu dem, was wirklich Bestand hat und dem, was wirklich hebt. Und auch wenn alles zusammenbricht, das haben wir noch. Und das ist unsere Verbundenheit zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott. Deine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist etwas, das dir niemand nehmen kann. Das ist etwas, das wird bleiben, auch wenn wir uns nicht mehr treffen dürfen. Oder das sollte bleiben, zumindest. Das ist etwas, das wird Bestand haben, auch wenn du stirbst. Deine Beziehung zu Gott, wir nehmen nichts mit ins Grab. Wir sind nackt geboren worden und gehen sehr wahrscheinlich wieder nackt ins Grab. Irgendwann, wenn Kleider verwest sind, sind wir wieder nackt. Wir haben nichts dabei. Aber das, was wir haben, ist unsere Verbundenheit zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott. Und das nennt die Bibel Gebet. Das nennt die Bibel Gebet. Und darum machen wir eine Serie zum Thema Gebet. Ich freue mich auf die Zeit, die wir werden haben, wie lange sie auch immer geht. Und wir werden verschiedene Formen anschauen und verschiedene Facetten anschauen in der kommenden Woche, was Gebet angeht. Aber jetzt möchte ich euch eine junge Frau vorstellen. Und das ist Ilana. Sie ist aus dem ICF Basel, sie hat jetzt Wildlife dort geleitet und ist jetzt im Gebetsteam da. Gebt ihr doch einen herzlichen Applaus, sie ist schon da. Ilana wird uns etwas sagen zum Thema Gebet. Sie inspiriert mich, was Beziehung, Leben mit Gott angeht. Du darfst hier in die Mitte kommen. Danke vielmals.
Danke vielmals. Mega Ehre, ich freue mich, hier zu sein. Ich finde es faszinierend. Genau das ist das, was Jesus uns schon vorgelebt hat. Das ist das, was Jesus uns einladet dazu, das Gebet zu leben, die Gemeinschaft mit dem Vater zu leben. Jesus hat sich immer wieder, wenn man in den Evangelien liest, zurückgezogen auf einen Berg, in die Wüste, in den Garten, an einsame Orte, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Um ganz persönlich und ganz allein mit dem Vater Zeit zu verbringen. In Lukas 5 zum Beispiel, Vers 16, sagt er, also heisst es, er, Jesus, aber zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Das heißt, Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, der verborgene Umgang, wenn niemand zuschaut, wenn keine Freunde dabei sind, wenn man es nicht auf der Bühne vorne macht, sondern wenn man ganz allein mit dem Vater ist, Beziehung und Gemeinschaft zu leben und in das zu investieren. Und ich glaube, das ist auch der Ort, wo unser Herz wirklich verändert wird. Weil das ist der Ort, wo wir den Vater, wo wir Gott wirklich kennenlernen. Kein Gottesdienst, keine Worship-Zeit, keine inspirierende Person und auch keine Gemeinschaft mag sie noch so toll und göttlich sein. Und ich bin für all das, wird dein Herz so verändern, wie wenn du eine Begegnung, eine lebendige Begegnung, eine Erfahrung mit Gott machst, wenn er zu deinem Herz redet, wenn niemand schaut und du einfach auf den Knien bist, in deinem verborgenen Kämmerli und Gott zu deinem Herz redet und du erkennst, wie fest er dich liebt. Weil ich glaube, das ist schlussendlich die Botschaft vom Evangelium. Wenn wir erkennen, was die Liebe Gottes ist und wer er ist, dann werden wir in sein Ebenbild verändert. Und mit jedem neuen Erkennen von dieser Liebe werden wir mehr geformt und umgestaltet und verändert in genau die Liebe, die wir erkennen. Und Jesus lädt uns ein. Er sagt in Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also Jesus ladet uns ein. Hey, kommt in den verborgenen Umgang mit mir. Kommt in den verborgenen Umgang mit dem Vater. Weil das ist der Ort, wo du verändert wirst. Das ist der Ort, wo ich mein Herz mit dir möchte teilen. Und wo du dein Herz mit mir kannst synchronisieren, eins machen, eins werden. Und aus dem raus fließt alles andere. Und wenn du jetzt vielleicht merkst oder so denkst, okay, wow, aber ich habe irgendwie den verborgenen Ort noch gar nicht so gepflegt oder kultiviert oder überhaupt, dann ist da kein Verdammnis von Gottes Seite, sondern dann ist die Einladung, sagt, hey, kein Problem, dann starten wir doch einfach jetzt, heute. Dann komm in das verborgene Zimmer, mach da einen schönen Ort und sieg mit mir. Und was Jesus uns auch vorgelebt hat, neben dem sich zurückziehen und im Verborgenen die Gemeinschaft und die Beziehung zu leben, ist das ständige Abhängigsein vom Vater und im beständigen Dialog sein mit dem Vater. Ich finde das so faszinierend, wenn Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch wundern werdet. Ich finde das mega krass. Jesus, Gottes Sohn, lebt uns vor, was es bedeutet, in totaler Abhängigkeit zu sein vom Vater, von Gott. Er macht nichts aus sich selber. Er ist immer im Dialog, immer mit, im Gespräch mit Gott und sagt, Gott, was ist jetzt dran? Und dann heil da oder sag das oder mach Spucki und das mit Erde vermischen und streich es ihm auf die Augen. Crazy Sachen. Aber er empfängt alles aus dem Gespräch mit dem Vater, aus dem abhängig und im Dialog sein mit Gott. Und zu dem ladet er uns auch ein. Dass wir das anfangen oder dass wir das weiterführen, dass wir in dem wachsen. Und auch dort, ich glaube, das Einzige, was es braucht für das, ist eine Positionierung von deinem Herz. Und Demut in deinem Herz, zum sagen, okay Gott, ich probiere es nicht mehr allein, ich will es gar nicht mehr allein machen, sondern ich will abhängig sein von dir, ich will von dir empfangen, egal um was es geht. Ob es um etwas Alltägliches geht, ob es um etwas im Gottesdienst geht, beim Arbeiten, in der Familie, egal, ich bin einfach offen und ich bin hungrig für dein Reden und ich will das hören und sehen, was du sagst und tust und dem folgen und das machen. Und die Jünger haben das mitbekommen und haben gecheckt, ui, okay, der verborgene Umgang, den Jesus mit dem Vater hat, der ist faszinierend. Ich finde das so eindrücklich, wenn ihr euch mal überlegen, sie sind so lange mit Jesus unterwegs gewesen, haben alles Mögliche mitbekommen. Sie haben miterlebt, wie er Wasser zu Wein macht, wie er Essen vermehrt, wie er Kranke heilt, wie er Tote erweckt, wie er alles Mögliche macht. Und sie hat ihn alles fragen. Sie hat ihn fragen, zum Beispiel, hey Jesus, wie tut man rhetorisch perfekt predigen, damit man einfach alle Menschen, die zuhören, voll fasziniert und flasht. Oder wie kann man so gut Diskussionen führen mit den Pharisäern oder mit denen, die das Gefühl haben, dass sie es gecheckt haben, dass sie einfach nachher stumm und platt sind und nicht mehr wissen, was sagen. Aber nein, sie haben nichts von all dem gefragt. Sie haben nicht Jesus gefragt, wie macht man das, wie macht man dies. Sie haben gefragt, Jesus, wie tut man beten? Herr, lehr uns zu beten. Ich finde das so faszinierend. Die Jünger hatten alles fragen. Sie haben Jesus so live bei und mit sich gehabt, aber sie haben einfach irgendwie gecheckt, wenn der Jesus aus diesen verborgenen Zeiten, wo er eine ganze Nacht lang betet, zurückkommt, dann ist er irgendwie anders. Dann hat er noch mehr Vollmacht, dann hat er noch mehr Weisheit, dann hat er noch mehr Autorität, dann hat er noch eine größere und tiefere Vertrautheit mit dem Vater. Das müssen wir auch haben. Und dann fragen sie ihn, Herr, lehr uns zu beten. Und das lernen wir in dieser Serie und das ist auch das, was wir können haben und lernen, der verborgene Umgang. Das Faszinierende, weil ich glaube, das ist schlussendlich das Faszinierendste, was wir haben können. Die Beziehung, das Gebetsleben, die Beziehung zum Vater, zu Gott.
Ich finde das auch faszinierend, wenn jetzt ich Jesus gefragt hätte, was könnte Jesus zeigen mir das, dann hätte ich wahrscheinlich nicht gebetet, Jesus lehr mir, wie man dort betet, sondern ich hätte gefragt, Jesus, sag mir, wie hast du Wasser zu Wein gemacht? Oder wie hast du das Brot und die Fisch vermehrt? Aber Jesus, sie fragen, Jesus, lehr uns beten. Das heisst, beten kann man lernen. Amen. Vielleicht bist du da und du sagst, ich bin kein Beter. Das ist nichts für mich. Ich bin nicht so der Beter. Dann möchte ich dich herausfordern. Niemand ist als Beter auf die Welt gekommen. Beten kann man lernen. Und das wird Jesus, Jesus wird uns das auch beibringen, hoffentlich. Und er macht es den Jüngern beibringen. Aber das ist das, was wir in dieser Serie werden machen. Wir werden verschiedene Formen, verschiedene Facetten, Zeug ausprobieren, dass du deinen persönlichen Zugang findest zum Gebet. Weil Gebet kann man lernen. Aber das ist nicht das, was wir heute Morgen in der restlichen Zeit noch machen wollen, sondern Wir möchten wie ein theologisches Fundament legen für das Gebet, dass all die Form und all das Zeug auf dem richtigen Boden wächst, dass es gesund ist. Und das ist folgende Erkenntnis oder folgende Grundlage. Gebet ist keine Pflichtübung, sondern eine Freundschaft mit Gott. Ich sage es nochmal, das ist so wichtig und entscheidend. Gebet ist keine Pflicht für einen Christ, sondern es ist eine Beziehung, eine Freundschaft zu Gott. Ich sage das, wenn wir diese Grundlage nicht richtig haben, kann Gebet anstrengend werden, komisch werden, mühsam werden. Wer kennt das? Das Gebet ist anstrengend zum Teil. Wer kennt das? Gebet ist anstrengend. Bin ich der Einzige, der Beten anstrengend findet? Gebet kann anstrengend sein. Gebet kann mühsam sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich abends bete und meine Augen zumache, dann mache ich alles andere als beten. Dann kann ich mit den Gedanken dort hin und die To-Dos und das kommt mir in den Sinn. Gebet kann anstrengend sein und es ist manchmal schwierig, den Fokus zu behalten oder die richtigen Worte zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht bist du da und du sagst, ja, beten, das fällt mir schwer, weil ich weiß nicht genau, wie ich muss Zeug formulieren oder ich habe halt alle anderen Gedanken im Kopf als irgendwie die und die Gebet. Und vielleicht ist dir das besonders aufgefallen, wenn du mit anderen Leuten zusammen betest. Das ist noch viel schwieriger als allein beten. Mit anderen Leuten zusammen beten in einer Gebetsrunde. Weißt du, dann geht es im Uhrzeigersinn durch und jeder betet, du weißt genau, jetzt kommst du dran. Und du wünschst dir, du wärst am Anfang dabei gewesen, weil jetzt hat jeder schon alles gesagt, du weißt gar nicht, was sagen, oder? Und nochmal das wiederholen, was der andere gesagt hat, bringt ja nichts. Gott hat es ja schon gehört, oder? Vielleicht kennst du das, oder? Gerade mit anderen zusammenbeten kann noch anstrengender sein und es kann auch richtig komisch werden. Es gibt Leute, die reden, wenn sie zu Gott reden, ganz anders. Die haben plötzlich so einen gesalbten Ausspruch, so eine kananäische Formulierung, oder? Alles ist mit Öl und gesalbt und Jesus, ich bitte dich, dass du den Bart vom Aaron mit dem Öl überflutest und dass du deinen Namen und dass die Spitze vom Libanon im Blut von deinem Lamm und so weiter. Und du schaust ihn an und sagst, Alter, was schnurrst du? Mit wem redest du, oder? Ich war letztens mit ein paar Pastoren in einem Restaurant gewesen. Wir haben Gebetsrunde gemacht und ich liebe Gebetsrunden, verstehe mich nicht falsch. Ich tue gerne beten, meistens, oder? Und dann haben wir eine Gebetsrunde gehabt und dann ist der eine dran gekommen. Und ich habe das schon gewusst von ihm. Aber ich dachte, im Restaurant haltet er sich zurück. Wenn er betet, wird er immer lauter. Er steigert sich dann so in etwas ein und wird immer lauter und davon proklamieren. Und am Schluss hat er fast rumgeschrien. Und ich dachte, Alter, beruhig dich, wir sind in einem Restaurant. Und ich habe mich so angefangen zu schämen. Ich dachte, ich stand jetzt dann auf und laufe weg, oder? Gebet kann komisch sein, Gebet kann weird sein, oder? Und wir müssen verstehen, was die Grundlage ist. Weil, wenn es für dich so ist, dass Gebet schwierig ist oder komisch ist oder so, und du sagst, es ist nicht so deins, dann hast du zwei Alternativen. Entweder du sagst, ja, ich mache es einfach nicht. Ich bin nicht als Beter geboren, es ist nicht meine Berufung. Ich höre auf, ich überlasse es den anderen. Das wäre deine eine Alternative. Oder du sagst, okay, dann, ich mache es halt einfach, weil es Pflicht ist. Als Christ betet man halt und dann überwinde ich mich halt. Aber ich glaube, beide Alternativen sind nicht richtig. Ich glaube, Gebet ist eine Freundschaft. Ich möchte euch vorlesen, was Jesus sagt, nachdem er gerade gesagt hat, sind wir mit mir verbunden, bleibt in mir. Oder sagt er nachher im Johannes 15, auch gerade nachher, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Jesus nennt dich und mich Freunde. Das ist nicht Wahnsinn. Und jetzt kommt der Grund, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Schau, ein Knecht, ein Sklave, der gehorcht einfach. Der handelt aus Pflicht, weil er muss. Aber Jesus nennt uns nicht Knechte, sondern seine Freunde. Er kommt auf Augenhöhe. Und der Grund, warum er das macht, warum er uns Freunde nennt, steht im zweiten Satz, weil er uns zu uns redet. Weil er uns Sachen sagt, die er gehört hat vom Vater. Das heisst, Gebet ist nicht einfach ein Monolog. So wichtig zum Wissen. Gebet ist eine Freundschaft und in einer guten Freundschaft redet nicht nur jemand. Darum haben wir diese zwei Stühle da aufgestellt. Weil Gebet ist nicht einfach etwas, was du hast, sondern es ist etwas, was Gott hat mit dir. Gott möchte auch schwätzen. Und offensichtlich will Jesus nicht, dass wir aus Pflicht mit ihm verbunden sind. Offensichtlich will Jesus nicht, dass wir aus Pflicht Gemeinschaft haben mit ihm und aus Pflicht beten. Sondern er möchte eine Freundschaft, wo wir ihn nicht nur voll labern, sondern ihm auch zuhören. Er möchte auch schwätzen. Gebet ist nicht einfach ein Monolog, sondern ein Dialog.
Ich glaube, ganz ehrlich, manchmal ist das, oder das ist wahrscheinlich oft der Grund, wieso Beten langweilig ist. Weil wir es vielleicht gar nicht kennen als Dialog, sondern eben einfach unsere 15-Minuten-Stille Zeit, wo wir am Morgen Jesus geben, 14 Minuten davon reden, wie es uns geht und was uns beschäftigt und was am Tag noch anstehen wird. Und dann schauen wir auf die Uhr und, oh, jetzt muss ich gehen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, noch muss Predigt vorbereiten oder Worship-Songs üben oder arbeiten oder essen oder was auch immer. Wir geben ihm gar keinen Raum zum Zuhören. Und ich wünsche mir, dass das für alle von uns, für den ganzen Leib Christi, für das ICF Basel, Basel-Land Lörrach verändert, dass wir wirklich zu den Freunden werden, die zuhören. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das passend ist für die Corona-Zeit. Da fragt einer von den Jüngern Jesus: Sag mir, mein Herr, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch nie zuhören? Denn es sagt Jesus: Mein Sohn, im Jahre 2020 werde ich eine Pandemie auf die Erde schicken. Und dann werden sie zuhören? Nein, aber dann brauchen sie sie, um die Maske zu befestigen. Und um das klarzustellen, ich glaube nicht, dass die Pandemie von Gott geschickt ist, aber ich glaube auch nicht, dass wir Ohren haben, um nur mit Maske dran zu machen, sondern wirklich zum Zuhören. Und genau das Gleiche ist auch mit unseren geistigen Ohren. Die haben wir. Wir haben die Fähigkeit bekommen, Gott zu hören. Nicht einfach nur mehr, um sie nicht zu brauchen, sondern zum Zuhören. Und für das möchte ich euch einladen, wirklich einfach Jesus zuzuhören. Ich habe mal eine wichtige Frage Jesus gestellt, weil mich etwas sehr beschäftigt hat. Und dann stelle ich die Frage und gerade in dem Moment, also gerade unmittelbar danach, denke ich, oh, ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe mega Hunger. Und laufe in die Küche und höre, und das war einfach so ein Gedanke gewesen, wo ich wusste, okay, das ist jetzt nicht von mir. Wieso der Heilige Geist mit einem Schmunzeln sagt, wie soll ich dir jetzt die Frage beantworten, wenn du einfach weglaufst? Und ich, stimmt. Und dann bin ich wieder angeguckt aufs Sofa und ich so, okay, ich tue nachher essen. Jesus, du darfst reden. Und das machen wir bei uns Menschen ja auch nicht. Wenn wir Fragen stellen, dann tun wir nicht einfach, wenn die andere Person ansetzt zum Antworten, weglaufen. Sondern wir hören zu. Und das machen wir komischerweise bei Jesus manchmal und das dürfen wir jetzt aufhören damit. Und wenn man überlegt, wie wir Freundschaft leben zueinander, das ist eigentlich genau das, wo man dann herausfindet, wie man auch Freundschaft mit Gott lebt. Ich glaube, was so die Merkmale von einer Freundschaft sind, ist einerseits zusammen Sachen unternehmen, Zeit miteinander verbringen und ehrlich sein, zuhören und erzählen. Und genau das Gleiche, genau so können wir es mit Jesus erleben. Ich glaube, das Wichtigste zu dem, Zeit nehmen und zuhören, ist, in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Nämlich zu glauben, dass das, was im Wort Gottes steht, stimmt, wenn es dort heisst, dass Gott gern redet, dass Gott reden will und dass Gott zu dir möchte reden. Und dass du alles dazu hast, um das zu hören. Ich glaube, es fängt wie mit dieser Herzensentscheidung, das zu glauben an. Jesus sagt, ihr seid meine Schöfli und ihr hört meine Stimme. Das heisst, Gott ist ein Gott, der redet und wir sind Schöfli, wenn wir an Jesus glauben, die ihn hören. Und das zu glauben, das hilft zu dem, für das Zuhören. Und das andere ist, ich glaube, die Offenheit, und der Hunger auch für den Heiligen Geist. Ich stelle mir einmal vor, der Heilige Geist ist wie so ein Dolmetscher, wo das, was im Himmel abgeht, die Himmelsspruch versteht er, empfängt er und übersetzt sie uns, dass wir sie checken. Und Gottes Rede, das ist so eine Abenteuer und das kann man auch lernen und in dem kann man auch wachsen. Und das ist jetzt nicht das Thema von heute, aber ich möchte euch einladen, wirklich so sagen, hey, yes, ich will das Abenteuer eingehen. Ich will zuhören. Und dann kannst du dir einen Termin einsetzen in die Kalender und dann einfach dir mal Zeit nehmen und sagen, okay, Jesus, heute frage ich dich, wie es dir geht. Und ich höre einfach mal. Und wenn ihr nicht gerade sofort etwas hört oder wie der Mats gesagt hat, mega viel To-Dos und Gedanken kommen, dann nicht aufgeben, sondern einfach dranbleiben. Ich habe schon ein Date mit Jesus gesetzt und habe gesagt, ich gehe ins Gebetshaus in Basel 2 Stunden. Und dann bin ich dort innen gehockt und wirklich, es ist so schlimm gewesen, meine Gedanken sind so abgelenkt, ich konnte überhaupt nicht irgendwie mit Gott connecten. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und dachte, okay, 10 Minuten vorbei, wow, vor 2. Und dann nochmal auf die Uhr geschaut, okay, 15 Minuten vorbei. Es geht immer noch 1 Stunde 45, oh je. Aber ich habe gesagt, ich mache die 2 Stunden, also bin ich geblieben die 2 Stunden. Und nach so ein bisschen, es hat sich angefühlt wie Kampf, nach 1 Stunde und 50 ist mein Herz zur Ruhe gekommen und meine Ohren sind wie geputzt gewesen, oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und ich habe gehört von Gott. Und Raum und Zeit ist vorbeigegangen und ich bin einfach dort gewesen und habe alles vergessen. Und es ist so eine gute Begegnung mit Jesus. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, bleibt dran, auch wenn es nicht gerade sofort funktioniert. Setzt die Zeit und dann bleibt einfach, so lange wie ihr gesetzt habt. Genau, und das andere ist Ehrlichkeit in einer Freundschaft. Ich glaube allgemein, Ehrlichkeit schafft mega Nähe. Und was Ehrlichkeit hindert, ist oft Scham. Und das schafft eine Distanz. Und ich glaube, da möchte uns Jesus auch wirklich einladen, mit Gott komplett und vollkommen ehrlich zu sein. Wirklich nicht so die religiösen oder guten Gedanken, die man als guter Christ haben sollte oder so, nur aussprechen und irgendwie vor ihn bringen, sondern wirklich einfach so, wie wir auch miteinander ganz echt und ehrlich sind. Jesus, ich habe keine Lust. Ich weiß es, als guter Christ oder so sollte man das nicht sagen, aber ich habe jetzt keine Lust zum Beten. Und ich glaube, Gott liebt die Ehrlichkeit. Lieber möchte er, dass wir ehrlich sind mit ihm, als dass wir irgendwie so etwas vortäuschen, wo er ja eigentlich sieht, dass es nicht stimmt. Und dann mit dieser Ehrlichkeit wirklich die Nähe, die dann geschaffen werden kann zwischen Gott und uns, zu erleben. Und der letzte Punkt, wo mein Gebetsleben komplett verändert hat, ist die Erkenntnis, dass Gott nicht nur mein Freund ist, dass Gott nicht nur mein König ist oder Vater, sondern dass Gott ein Bräutigam ist. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo beschrieben werden, wie Jesus der Bräutigam ist für uns Gläubige als seine Brut und dass es das Hochzeitsfest geben wird. Wenn Jesus wieder zurückkommt, das zweite Mal auf die Erde, dann wird er uns als seine Gläubige heiraten. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema und eine Predigtserie wert. Aber nur mal zum kurz sagen, ein Merkmal von einem Bräutigam ist, dass er sich nach seiner Brut sehnt. Wirklich Sehnsucht hat. Am liebsten schon gestern verheiratet ist als erst morgen. So richtig leidenschaftlich verliebt ist und einfach die ganze Zeit nur mit ihr sein will. Das ist etwas anderes, oder? Wenn ich mit meiner Freundin abmache, habe ich nicht Sehnsucht nach ihr. Aber ich glaube, zwischen Bräutigam und Brut ist genau die Sehnsucht so ein Merkmal. Und diese Sehnsucht hat Gott nach uns. Diese Sehnsucht hat Gott nach dir. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns checkt, wow, ich bin Gottes Sehnsucht. Gott sehnt sich tatsächlich nach mir. Und ich kann eine Sehnsucht von Gott stillen, indem dass ich mich einfach ihm hingebe und mit ihm Zeit verbringe. Indem dass er meine Stimme hört. Er liebt es, meine Stimme zu hören. Weil ich seine Sehnsucht bin. Und das wünsche ich mir, dass jeder von uns das wirklich checkt und diesen Gebet nicht mehr, eben, wie der Mats gesagt hat, eine Pflicht ist, sondern es eine Freude ist, Gottes Sehnsucht zu stillen. Eine Freude ist, als die Sehnsucht Gottes vor uns zu treten und zu wissen, er genießt mich. Er genießt deine Gegenwart. Du musst dir das mal vorstellen. Gott genießt deine Gegenwart. Er haltet sie nicht einfach nur mehr aus, sondern er genießt sie. Er sehnt sich nach ihr. Er sehnt sich nach dir und deinem Herz. Und das ist, ich glaube, wenn wir das so begriffen haben, dann ist Gebet plötzlich abenteuerlich cool, faszinierend, schön und etwas, was wir wollen, etwas, was wir uns leidenschaftlich dafür hingeben. Wenn wir checken, wow, das ist Gottes Herz.
Fantastisch. Hey, eine notvolle Zeit hat einen Vorteil. Wenn Sachen zurückgeschnitten werden und wir sind im Mangel oder wir haben Mühe und es macht weh und so weiter, hat es einen Vorteil, dass wir zum Wesentlichen zurückgehen, zu der Beziehung zu Gott, oder? Wie ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir ein Gebetsanliegen haben, beten wir eher, als wenn es uns gut geht. Ist einfach so, oder? Ich weiss noch gut, vor fast schon 10 Jahren bin ich in Australien gewesen und es war eine Zeit gewesen, und ich habe dort etwas mit Gott erlebt, was mich jetzt wieder, ich habe mich wieder daran erinnert und hat mich wieder synchronisiert für das, was dort passiert ist. Und ich glaube, ich möchte euch das noch mitgeben zum Schluss und dann werden wir zusammen beten. Ich hatte dort eine Zeit gehabt, wo ich Gott gebraucht habe. Weil ich bin ein Jahr in Australien gewesen und ich habe nicht gewusst, soll ich noch 2 Jahre bleiben. Und ich habe gesagt, Gott, ich entscheide nur das, was du mir sagst, ich soll machen. Ich möchte deine Stimme hören. Es haben Menschen zu mir gesagt, Gott schwätzt nicht so, mach einfach, entscheide einfach, bla bla bla. Aber ich bin ein Pitbull gewesen. Ich habe gesagt, Gott, ich biss mich fest, ich mache nichts. Du hast gesagt, du schwätzest, ich bin dein Schof, du bist der Herd, ich höre dich. Und ich habe mich entschieden, ich tue eine Woche lang fasten. Ich habe eine Woche lang nichts gegessen. Ich habe nur Orangensaft getrunken und Schokomilch. So. Und einfach, ich habe gelitten. Ich habe Hunger gehabt. Und ich habe gesagt, Gott, ich bleibe an dir dran, bis du zu mir schwätzt. Ich habe nach ihm geschrien, ich habe alles gegeben. Also wenn du jemanden hast gesehen, beten, dann bin ich es. Ich habe wirklich betet wie ein Wahnsinniger. Oder Gott, schwätze zu mir. Ich habe mir Zeit genommen, ich bin ehrlich geworden und habe Vollgas gegeben. Oder? Und Gott hat einfach nichts gesagt. Es war einfach still. Und ich bin dranbleiben. Und am Ende der Woche war eine Konferenz gewesen, und ich wusste, das ist deine Möglichkeit, Gott zu mir zu schwätzen. Darum hast du nicht geschwätzt. Das ist eine Konferenz. Dort schwätzt du. Und er hat einfach nicht zu mir geschwätzt. Und ich bin verzweifelt. Ich bin so verzweifelt gewesen, dass ich am Schluss meine Bibel so aufgemacht habe, so drrr, und den Finger reingesteckt habe. Mache das nicht, das ist theologisch nicht korrekt. Du nicht Gott fragen, red zu mir und den Finger reinstecken. Das kann sehr schief rauskommen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe keinen anderen Weg mehr gewusst. Ich habe ihn reingesteckt. Und mein Finger ist genau im Johannes Kapitel 13 gelandet. Gerade die Stelle von dem, was wir jetzt alles gelesen haben. Und es war die Stelle vom letzten Obermahl. Und ich dachte, ja super, was hat das mit mir zu tun, bla bla bla. Dann habe ich das aber gelesen. Und dann wird die Sitzordnung beschrieben vom letzten Obermahl. Es wird beschrieben, dass Jesus dort sitzt und Johannes, der Jünger, wo Jesus gerne hatte, so wird er immer beschrieben, ist ganz nah bei Jesus. Und er liegt an seiner Brust. Das ist die Sitzordnung. Jesus, Johannes, ganz nah, und dann kommt der Petrus. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und dann entsteht Entrüstung, oder, im Raum, und sie fragen sich, wer das ist. Und dann ist spannend, sagt der Petrus, der nicht neben Jesus sitzt, zum Johannes, hey Johannes, frag den Herr, wer es ist, der dich wird verraten. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, der das Brot deinen dunkelt, der ist es. Oder? Und dann steht der Judas auf und geht aus. Und in dem Moment hat Gott zu mir geschwätzt. Nicht akustisch, gell? Das habe ich noch nie erlebt. Falls du dich fragst, wie man hört man Gott. Aber im Herz. Ich habe gewusst, das ist jetzt Gott. Bam! Und er fragt mich, Matthias, warum hast du gebetet? Warum hast du gefastet? Warum hast du geschrien nach mir? Willst du einfach eine Antwort von mir haben? Möchtest du einfach wissen, was du machen sollst? Oder möchtest du mich haben? Möchtest du in deinem Leben so sein wie ein Petrus, der immer abhängig ist, dass andere Menschen nahe bei mir sind, dass sie von ihm hören können? Oder möchtest du so sein wie der Johannes, der einfach nahe bei mir ist, weil er mich will, der dann fähig ist, zu anderen Gottes Wort zu bringen? Und das hat mich umgehauen. Das hat mich umgehauen. Und ich bin viel vor die Entscheidung gestellt worden, was willst du haben? Einfach die Erhörung vom Gebet oder der, der das Gebet beantwortet? Möchtest du einfach die Frucht oder die Verbindung? Und der Vorteil von einer Krise ist, der Vorteil, wenn die Frucht abgeschnitten ist, der Vorteil, wenn es mühsam ist, ist, wir gehen zu Gott. Und das ist okay und das ist richtig und wir dürfen unsere Not zu ihm bringen und unsere Anliegen zu ihm bringen. Das ist alles gut und recht. Aber ich glaube, Gott stellt uns die Frage jetzt am Anfang von diesem Jahr, wenn wir das Fundament legen wollen von der Beziehung zu Gott, warum kommst du zu mir? Willst du einfach das haben, was ich dir gebe? Oder möchtest du mich haben? Und ich liebe den Gedanken, er hat eine Sehnsucht nach uns. Und ich glaube, wenn wir das schnallen, entwickelt sich auch eine Sehnsucht von uns zu ihm. Und es ist nicht eine Pflicht, sondern eine Freundschaft. Und ich glaube, es ist eine entscheidende Frage, die auch jedem von uns jetzt stellt. Möchtest du einfach das, was ich gebe? Oder möchtest du mich? Weil Leute, wir werden eines Tages, ob Corona hin oder her, ob Impfstoff hin oder her, was auch immer, werden wir alle mal sterben. Wir werden alle wieder ohne nichts in einem Grab sein. Wir werden nichts mitnehmen können. Und das, was wir dann noch haben, ist nicht das, was Gott schenkt. Nicht das, was er gibt. Nicht das, was er gemacht hat. Sondern das, was wir dann werden haben, ist ihn. Wir werden ihn haben. Das ist das, was übrig bleibt. Er. Es wird sowieso einig sein, es kann jetzt anfangen. Ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns beten. Nein, für dich daheim auf dem Sofa. Und das Gebet beten, Jesus, ich möchte dein Freund sein. Vielleicht hast du das noch nie gebetet. Dann ist heute das erste Mal, wo du das Gebet betest und wo du zu Jesus sagst, ehrlich, ich möchte dein Freund sein. Lass uns doch hier in der Halle aufstehen, auch daheim vor Gott kommen. Es ist etwas zwischen dir und dem lebendigen Gott jetzt. Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Ich danke, dass du uns Ohren gegeben, um zu hören. Und ich bitte dich, dass das Jahr 21 ein Jahr wird, wo es eine Beziehung zu dir stattfindet. Nicht aus Leistung, nicht aus Druck, nicht aus Pflicht. Sondern dass alles startet mit der Verbundenheit zu dir. Jesus, ich möchte dein Knecht sein, ich möchte machen, was du mir sagst, keine Frage. Aber Jesus, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte auch von dir hören. Jesus, ich danke dir für alles, was du schenkst. Aber ich danke dir, dass du dich selber verschenkst. Dass wir schlussendlich dich haben. Dass du dein Leben hingehst am Kreuz. Dass wir einen freien Zugang haben zu dir. Danke dir, Gott, dürfen wir alle jede Zeit zu dir kommen mit unseren Anliegen. Aber ich danke dir, dürfen wir auch zu dir kommen. Amen. Amen. Wir haben ein Gebetsteam für dich parat, wie immer, wo gerne mit dir etwas festmachen kann. Lass uns zusammen Gott anbeten in unseren Herzen. Dylan möchte noch schnell etwas sagen.
Ich hatte einen Eindruck, dass irgendjemand von hier oder vom Livestream, ich weiß nicht, hören muss, dass Gott zufrieden ist mit ihm. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, sondern Gott ist zufrieden mit dir. Und wenn das du bist, dann empfang die Wahrheit. Empfang die Wahrheit mit dem Glauben in deinem Herz. wenn Gott das sagt, dann ist es so. Dann musst du es nicht hinterfragen. Gott ist zufrieden mit dir.